Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 105, Fil.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم.
Diese Sure weist auf das hin, was Abrahe, einem abessinischen Heerführer, der mit seinen Kriegern und Kriegselefanten die Kaaba zerstören wollte, geschah. Hören Sie? Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Hast du nicht gesehen, wie Gott, dein Herr, mit dem Elefantenheer verfuhr? Machte er ihren Plan nicht zunichte? Er sandte Schwärme von Vögeln wider sie, die sie mit kleinen spitzen Steinen bewarfen. Dann ließ er sie werden wie niedergemähtes Stroh.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite rstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 12. Oktober 2021, gleich dem 20. März 1400 nach iranischem Sonnenkalender, beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sonderreihe »Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder«. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Komponenten nachhaltiger Sicherheit in der Region aus der Perspektive des Revolutionsoberhaupts. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Außenminister Irans und Jordaniens fordern Ausbau der Beziehungen. Iran zur Wiederaufnahme der Exporte nach Saudi-Arabien bereit. Iran. Ahmad Nourouzi ist neuer Leiter des IRIB World Service. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Außenminister Irans und Jordaniens fordern Ausbau der Beziehungen. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdullahian und seine jordanischen Amtskollege Ayman Safadi haben am Montag bei einem Telefonat den Ausbau der Beziehungen zwischen Teheran und Amman erörtert. Amir Abdullahian erklärte bei diesem Telefongespräch, die Bereitschaft Irans für den Ausbau freundschaftlicher und brüderlicher Beziehungen zu den regionalen Ländern im gegenseitigen Respekt und bekräftigte die Bedeutung der Vorteile von Wirtschafts- und Handelschancen in der Region für beide Länder. Der iranische Außenminister unterstützte zudem Gespräche und Zusammenarbeit zwischen den regionalen Ländern ohne ausländische Einmischung. Amir Abdullahian bezeichnete den Ausbau der Zusammenarbeit zwischen den regionalen Ländern, darunter Iran, Irak, Syrien und Jordanien, als grundsätzlichen Faktor für die Schaffung einer blühenden Wirtschaft und für die Herstellung von Sicherheit und Stabilität in der Region. Er hob die historische Wächterrolle Jordaniens in der heiligen Stadt Al-Quds, Jerusalem, und über ihre islamischen und christlichen Stätten gegenüber den Versuchen des zionistischen Regimes, die Souveränität über diese Stätten auszuüben, hervor. Außerdem forderte er die islamischen Länder auf, ihre Verantwortung für die Palästina- und Al-Quds-Frage zu übernehmen und den Palästinensern zu helfen. Amir Abdullahian erklärte die Ansicht der Islamischen Republik Iran bezüglich eines Referendums zur Bestimmung des Schicksals der wichtigsten Einwohner Palästinas, darunter Muslime, Christen und Juden, als einzige Lösung für die Palästina-Frage und bezeichnete die auferlegten Pläne, die die Rechte des palästinensischen Volkes ignorieren und zur Fortsetzung der Besatzung führen, als inakzeptabel. Bei diesem Telefonat bezeichnete der jordanische Außenminister die Beziehungen zu Iran als wichtig und respektabel. Angesichts der Konflikte in der Region sprach sich Ayman Safadi für eine Vereinbarung im Rahmen kollektiver Interessen aus. Iran zur Wiederaufnahme der Exporte nach Saudi-Arabien bereit. Der stellvertretende Leiter für Exportentwicklung der Handelsentwicklungsorganisation Irans, Trade Promotion Organization of Iran, TPO, sagte, dass iranische Exporteure einen akzeptablen Anteil am saudi-arabischen Markt erhalten könnten, wenn die Spannungen zwischen Iran und Saudi-Arabien abgebaut würden. Farhad Nouri fügte am Montag in einem Interview mit der INSNA, studentische Nachrichtenagentur Irans, hinzu, wenn die Verhandlungen zwischen beiden Ländern zu positiven Ergebnissen führen, werden iranische Geschäftsleute auf jeden Fall in diesem großen Markt aktiv sein. Der Markt dieses Landes ist in Bezug auf Konsumgüter sehr umfangreich und aufgrund der kulturellen Nähe, der Hadsch-Pilgerfahrt und der Heiligenschreine sowie der alten Präsenz iranischer Geschäftsleute auf dem Markt dieses Landes kennen unsere Exporteure die Interessen dieses Marktes und sicherlich ist bei erfolgreichen Verhandlungen eine besondere Entwicklung in diesem Bereich zu erwarten. So Nouri weiter. Der stellvertretende Leiter für Exportentwicklung der Handelsentwicklungsorganisation Irans erklärte außerdem, dass die Entwicklung der Exporte in die Nachbarländer eine der Hauptprioritäten der Organisation in der neuen Ära sein werde und sagte, einer der Märkte, der für uns sehr große Kapazitäten aktivieren kann, ist der Markt der Länder des Persischen Golfes. Und wir verfolgen gezielt das Thema, unsere Präsenz in diesem Markt auszubauen. Nach der Zunahme der politischen Spannungen zwischen Iran und Saudi-Arabien in den letzten Jahren ist der bilaterale Handel zwischen beiden Ländern praktisch zum Erliegen gekommen, während zuvor iranische Exporteure in dem arabischen Land aktiv waren. Iran. Ahmad Nourouzi ist neuer Leiter des IRIB World Service. Der neue Leiter der Rundfunk- und Fernsehanstalt der Islamischen Republik Iran, IRIB, Peyman Jebeli, hat am Montag Ahmad Nourouzi zum neuen Leiter des IRIB-Weltdienstes ernannt. Jebeli definierte auch eine Reihe neuer Verantwortlichkeiten für diese Position, welche die fremdsprachigen IRIB-Medien beaufsichtigt. Als ein Teil der erweiterten Verantwortlichkeiten soll der Leiter des Weltdienstes diesen IRIB-Zweig unter anderem in Bezug auf Wirksamkeit, Informationsvorsprung und kulturelle Reichweite weiter stärken. Von den Medien des Weltdienstes wird erwartet, dass sie gegnerischen Medientricks entgegentreten, den Diskurs der Islamischen Revolution verbreiten, iranische Gelehrte mit Gleichaltrigen auf der ganzen Welt vernetzen und den islamisch-iranischen Lebensstil, die Kunst, die Gesellschaft und die Kultur angemessen für die internationale Gemeinschaft repräsentieren, fügte der IRIB-Leiter hinzu. Jebeli hoffte, dass Nourouzi es schaffen werde, die Mission durch optimalen Einsatz der Kapazitäten, die von der engagierten und revolutionären Belegschaft der Organisation geboten werden, und auch durch synergetische Zusammenarbeit mit den internationalen und regionalen Medienzentren und Elementen korrekt zu verwirklichen. Ahmad Nourouzi, geboren 1988, ist Doktorand im Studiengang Medienmanagement an der Universität Teheran. Er war zuletzt Berater des Leiters vom internationalen IRIB-Dienst, dem IRIB World Service, sowie Berater des Betriebs- und Inhaltsmanagers von Press TV. Ulyanov. Wiener Gespräche sollten nicht von Anfang an wieder aufgenommen werden. Mikhail Ulyanov, Russlands ständiger Vertreter bei den internationalen Organisationen in Wien, sagte, dass die Wiener Gespräche bezüglich des Atomabkommens JCPOA nicht von Anfang an wieder aufgenommen werden sollten. Auf seiner Twitter-Seite brachte Ulyanov gestern seine Zufriedenheit mit den Äußerungen des Sprechers des iranischen Außenministeriums, Said Khatibzadeh, über die weitere Interaktion bezüglich des JCPOA bei den Wiener Gesprächen zum Ausdruck und bezeichnete dies als gute Nachricht. Während der letzten 6 Gesprächsrunden wurden sehr nützliche und bedeutende Fortschritte erzielt, schrieb der russische Diplomat. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums sagte am Montag auf einer Pressekonferenz zu den neuesten Entwicklungen bei den Atomgesprächen, die Wiener Gespräche finden statt, und fügte hinzu, im Außenministerium werden Verhandlungen geführt, während technische Gespräche im Gange sind, um die strikte Umsetzung des umfassenden Aktionsplans JCPOA zu gewährleisten. Es ist nicht vereinbart, einen neuen Text zu verfassen. Die Teamzusammensetzung richtet sich nach den Erfordernissen. Früher waren auch von anderen Ministerien Vertreter dabei und dieses Mal wird es dasselbe sein. Auf eine Frage nach dem Zeitpunkt der Rückkehr zu den Wiener Gesprächen sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, ich gehe davon aus, dass der Zeitpunkt der Rückkehr zu den Gesprächen kürzer ist, als die Zeit für die USA, zu den Gesprächen zurückzukehren. Die Zusammenfassung der Wiener Gespräche geht rund um die Uhr. Selbst eine Stunde nach der internen Zusammenfassung und Überprüfung verschwenden wir keine Zeit damit, die Geschichte zusammenzufassen. So Khatibzadeh. Israelis bauen 2 neue Siedlungen auf Golanhöhen. Der Premierminister des zionistischen Regimes hat die Erweiterung der Siedlungen auf den besetzten Golanhöhen angekündigt. Naftali Bennett gab am Montagabend in Tel Aviv bekannt, dass das israelische Regime beabsichtige, die Bewohnerzahl der besetzten Golanhöhen zu verdoppeln und dort zwei neue Siedlungen zu bauen. Bennett betonte, die Golanhöhen seien ein strategisches Ziel und die Verdoppelung der Bevölkerung dort ein Ziel seines Regimes. Der Ministerpräsident des zionistischen Regimes erklärte weiter, sein Kabinett werde in 6 Wochen zusammentreten, um einen nationalen Plan für die Region zu verabschieden. Er fügte hinzu, das Kabinett plane, 2 neue Siedlungen zu bauen, mehr Arbeitsplätze zu schaffen sowie Investitionen in die Infrastruktur der Region zu erleichtern. Bennett behauptete weiter, er betrachte die Golanhöhen als Teil des israelischen Territoriums. Nasrallah, IS will Afghanistan in Bürgerkrieg treiben. Der Generalsekretär der libanesischen Widerstandsbewegung Hezbollah hat den jüngsten IS-Terroranschlag auf eine schiitische Moschee in der afghanischen Stadt Kunduz verurteilt. Sayyid Hassan Nasrallah sagte am Montag in einer Fernsehansprache in Beirut, dass die wahhabitische Terrororganisation diese schreckliche Tat begangen habe, während die USA die Verantwortung dafür tragen. Die US-Regierung und die CIA sowie all diejenigen, die den IS unterstützen, sind für das vergossene Blut verantwortlich, sagte Nasrallah. Zahlen und Informationen, die vor dem US-Abzug aus Afghanistan veröffentlicht wurden, weisen auf Washingtons Rolle bei der Überführung von IS-Terroristen aus dem Irak und vom Ostufer des Euphrat nach Afghanistan hin, so der Hezbollah-Generalsekretär weiter. Der IS hat sich heute die Aufgabe gestellt, einen Zustand interner Spannungen zu schaffen, der zu einem Bürgerkrieg in Afghanistan führt, erklärte Nasrallah. Er forderte die derzeitigen Behörden in Afghanistan auf, die Bürger unabhängig von ihrer Religion oder Ethnie zu schützen. Am Freitagmittag zündete ein Selbstmordattentäter in einer schiitischen Moschee im Bezirk Khan Abad in der Provinz Kunduz eine Sprengstoffweste und tötete und verletzte Dutzende Gläubige. Der Terroranschlag ereignete sich während des Freitagsgebets in der Moschee. Berichten zufolge wurden bei der Explosion mehr als 50 Menschen getötet und 100 weitere verletzt. Die IS-Terrormiliz übernahm die Verantwortung für den Anschlag. Guterres forderte Welt auf, Afghanistan zu unterstützen. Der UN-Generalsekretär hat gewarnt, dass nicht nur die Afghanen, sondern die ganze Welt einen hohen Preis zahlen werden, wenn die internationale Gemeinschaft den Afghanen nicht hilft, den Sturm der Krisen zu überwinden. Ohne Nahrung, Arbeit und Achtung der Rechte des afghanischen Volkes werden wir immer mehr Afghanen zwingen, auf der Suche nach einem besseren Leben auszuwandern, sagte Antonio Guterres am Montag vor Reportern in New York. Auch der Strom von Drogen, Kriminellen und terroristischen Netzwerken werde wahrscheinlich zunehmen, und dies werde sich nicht nur auf Afghanistan selbst, sondern auch auf die Region und den Rest der Welt negativ auswirken, sagte der UN-Generalsekretär. Er fügte hinzu, trotz logistischer Probleme leisten die Vereinten Nationen humanitäre Hilfe in diesem Land. Der UN-Generalsekretär sagte, dass internationale Organisationen unter der Schirmherrschaft der UNO mit Hilfe der Taliban versuchten, den Afghanen grundlegende Güter zu liefern. Humanitäre Hilfe wird Leben retten, aber das Problem wird nicht gelöst, wenn die afghanische Wirtschaft zusammenbricht, sagte Guterres. Derzeit kollabiere die afghanische Wirtschaft durch das Einfrieren von Vermögenswerten und die Einstellung der Entwicklungshilfe. Vielerorts werden Banken geschlossen und grundlegende Dienstleistungen wie im Gesundheitswesen ausgesetzt. Wir müssen einen Weg finden, die Wirtschaft Afghanistans wieder zum Atmen zu bringen, erklärte der UN-Generalsekretär. Ich fordere die Welt auf, Maßnahmen zu ergreifen, um den Zusammenbruch der afghanischen Wirtschaft zu verhindern und der Wirtschaft Liquidität zu geben, ergänzte er. Auf eine weitere Frage zur internationalen Hilfe für Afghanistan antwortete Guterres, dass es einen Konsens über die internationale Hilfe gebe, aber die Reaktion der internationalen Gemeinschaft auf die sehr komplexe Situation in Afghanistan sei langsam gewesen. Der UN-Generalsekretär sagte außerdem, dass die Menschen in Afghanistan nicht kollektiv von der internationalen Gemeinschaft für die Taliban bestraft werden dürften. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 16 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 14 Grad, Mashhad 8 Grad, Isfahan 15 Grad, Shiraz 19 Grad und Bandar Abbas 29 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Shahram Nazeri mit dem Titel Mardane Khuda, das heißt Die Gottesmänner.
Mardane Khuda, Pardane Khuda, Pardane Khuda, جمعی به در پیر خرابات خرابن جمعی به در پیر خرابات خرابن قومی به بر شیخ مناجات مریدن جانم قومی به بر شیخ مناجات جمعی به در پیر خرابات خرابن جمعی به در پیر خرابات خرابن قومی به بر شیخ مناجات مریدن جانم قومی به بر شیخ
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Einen schönen guten Tag an unsere lieben Hörerfreunde. In unserer heutigen Sendung stellen wir Ihnen das Dorf Oramantacht vor. Ein Dorf, das seit langer Zeit wegen seiner echt iranisch-kurdischen Kunst und Zivilisation glänzt und das aufgrund seiner unberührten natürlichen Sehenswürdigkeiten, der besonderen Architektur und den traditionellen Zeremonien Pir Shaliar zu den wundervollen Orten Irans zählt. Das Dorf Oramantacht ist ein Teil des Gemeindebezirks Oraman in der Provinz Kurdistan. Es liegt 65 Kilometer südöstlich von Marivan und 170 Kilometer entfernt von der Provinzhauptstadt Sanandaj. 1450 Meter über dem Meeresspiegel gelegen, hat diese Ortschaft im Frühling und Sommer ein mildes Klima. Im Herbst und Winter ist es dort jedoch sehr kalt. Auf Kurdisch wird Oraman Heraman ausgesprochen. Es ist ein Teil der Zagros-Gebirgskette, die am südlichen Teil der Provinz entlangzieht. Die Überreste des zarathustrischen Feuertempels in der Nähe der Ortschaft beweisen, dass die Bewohner vor dem Islam Anhänger von Zarathustra waren, während sie nun Muslime mit sunnitischer Glaubensrichtung sind. Gesprochen wird dort auf Kurdisch und Oramisch oder Haromisch. Das Wort Horaman besteht aus zwei Teilen, Hora und Man, die soweit Standpunkt und Land bedeuten. Mit dem Begriff Horaman meinte man das Land Ahura und den Standpunkt Ahura Mazdas. Hor steht in der Avesta für Sonne, daher bedeutet Horaman das Land der Sonne. Wie die Bewohner des Ortes meinen, war Horaman früher eine große Stadt mit zentraler Stellung. Deshalb fügte man das Wort Tacht, das heißt Thron oder Herrschaftszentrum, hinzu. Auch befindet sich dort das Grabmal von Shaliar, einem zoroastrischen Geistlichen, der angeblich nachher zum Islam konvertiert war. Jedes Jahr findet Anfang Februar eine besondere Zeremonie neben seinem Mausoleum statt. Das Dorf Oramantacht liegt an einem relativ steilen Berghang. Es ist so wie das Dorf Mosule, eine dichte und schöne treppenförmige Wohnstruktur. In dieser Ortschaft ist der Dachboden eines jeden Hauses zugleich der Hof des darauf gelegenen Baus. Die Mauern sind normalerweise auf trockene Art errichtet worden, das heißt, ohne Mörtel werden Steine ganz kunstvoll aufeinander geschichtet. Die wichtigsten Baumaterialien sind Holz und Stein. Die angewandten Holzstücke sind oft Platanen sowie Maulbeer- und Walnussholz. Die meisten Dorfbewohner sind Landwirte, Gärtner oder Viehzüchter. Manche sind auch in der Kunsthandwerkbranche tätig. Die Räume in den Häusern werden zumeist auf den Beruf bezogen hergerichtet, wie zum Beispiel Wohn- und Schlafzimmer, Küche oder Ställe sowie Kammern für die Ernten und das Stroh oder aber Werkstätten zum Knüpfen von Teppichen. Zu den wichtigsten landwirtschaftlichen Produkten zählen Gerste, Weizen, Linsen, Weintrauben und Walnüsse, die in den großen Gärten am Fluss Sirwan geerntet werden. Auch züchten die Bewohner Birnen, Bergfeigen und Granatäpfel. Daneben sind Heilpflanzen wie Malve, Boretsch, Schafgarbe, Süßholz, Minze und Heidekraut in dieser Ortschaft in großem Maße zu sehen. Interessant zu wissen ist, dass in Oramontacht viele traditionelle Handarbeiten wie Stoffsandalen, Filz, raue Teppiche, hölzerne Gabeln und Löffeln, Kämme, Körbe sowie Türen und Fenster aus Holz hergestellt werden. Die lokale Tracht der Ortschaft ist wie in jeder anderen Region in Kurdistan schön bunt und gemustert. Wegen ihrer schlechten Klimalage ist die Tradition in dieser Gegend immer noch unberührt und gilt als Erinnerung an antike Zeiten.
Zu den bedeutendsten Tempeln der Gemeinde gehört die Grabstätte von Pir Shalyar Oramani. Alljährlich findet am ersten Mittwoch und Donnerstag im Monat Februar der Brauch Pir Shalyar in diesem Dorf statt. Manche Historiker schätzen das Alter dieses Brauchtums auf mehr als 1000 Jahre. Die Zeremonie zeigt die Teilnahme und Zusammenarbeit der Dorfbewohner, die sich bemühen, das Ritual miteinander auszuführen. Bei der feierlichen Handlung wird der Hochzeitstag einer alten Legende namens Shahriyar, die auch in den antiken Mythen und Ritualen dieses Landes verwurzelt ist, gefeiert. Die Pir Shalyar-Zeremonie beginnt am Dienstag. An diesem Tag verteilen Kinder Walnüsse unter den Dorfbewohnern von Ormantacht und dem Herumfliegen der Dörfern und laden sie somit zu der Feier ein. Es werden Schafe und Kühe geschlachtet, besondere Gerichte zubereitet und Tamburinen gespielt. Dazu gibt es Süßigkeiten und Mehlspeisen und man verrichtet Gebete. Es gibt auch besondere Abendprogramme, wo der Lederschuh von Pir Shalyar von Hand zu Hand gereichert wird und ein bestimmtes Brot aus Mehl, gehackten Walnüssen und Mandeln sowie Zwiebeln gebacken wird. Dieses Ritual wird von den Bewohnern verschiedener Stämme der Gemeinde Oramantacht und der Nachbardörfer durchgeführt. Die Aufgabenverteilung ist nicht schriftlich dokumentiert, die Pflichten werden nach rein gesellschaftlichen Abkommen unter den Stämmen aufgestellt. Zum Schluss der Zeremonie nehmen alle an einem Gemeinschaftsgebet am Grabmal teil. Es wird Joghurt mit einheimischem Brot gegessen und man hängt Stoffstücke an Wände und Bäume. Es kommen auch viele Touristen aus dem ganzen Land und oft werden mehr als 1000 Teilnehmer gezählt. Anfang Mai findet eine weitere feierliche Handlung statt, nämlich der Frühlingsbrauch Kumsai, und da es zu dieser Zeit in Oraman grün und blüht, kommen noch mehr Gäste ins Dorf. Liebe Hörerfreunde, es gibt noch weit mehr Sehenswürdigkeiten in Oramantacht als die, die wir bis jetzt erwähnt haben, denn diese Gegend ist eine der schönsten, natürlichsten Landschaften Irans. Der große Fluss Sirwan, die Obstgärten und die unzähligen Wasserfälle und Höhlen gehören zu den faszinierenden Natursehenswürdigkeiten der Region. In Oramantacht befinden sich die größte Wasserhöhle der Welt und die schönste Höhle Asiens, die Rudiralle. Sie hat eine einzigartige Form und Struktur und wegen all dieser Attraktivitäten kommen jährlich viele Touristen in den Ort. Außerdem gehört die Gegend dort zu einer der ältesten Niederlassungsorte in Iran. Es sind noch Beweisstücke aus der antiken Zeit vor dem Islam und früher hier und da zu sehen. In den Höhlen und felsigen Zufluchtsorten Oramans sind etliche Werkzeuge gefunden worden, die Menschen gehörten, die vor 40 bis 20.000 Jahren dort lebten. Der Eingang der Höhle, Bad Mir, auf der ein Relief von einem Schafskopf angebracht ist und auf dem drei Steinböcke und ein Hund gemeißelt sind, beweisen, dass auch früher hier Viehzucht betrieben wurde. Leider können wir Ihnen nicht in einer Sendung die gesamte Schönheit dieser Ortschaft beschreiben. Besser ist es natürlich, wenn man selbst den Ort bereist, um die Sehenswürdigkeiten von der Nähe bewundern zu können. Liebe Hörerfreunde, wir hoffen, dass Ihnen die heutige Sendung gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, Gott schütze Sie.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Solor Arili mit dem Titel Afsune Sukhan.
Goodbye. خواست مشکل نشین تو میگفتی وفا دارم محبت را خریدارم ولی دیدم نبودی تو گفتی اون حبیبم من که بر دردت طبیبم من ولی دردم فزودی تو میگفتی که روز و شب بود نام تو هم بر لب عشقت بیشکیبم دلم دیدم نمیجوی به لب هرگز نمیگوی به جز نام رقیبم من از بیخبری زناز و دل ستانی تو شدم فتنه برام محبت زبانی تو غم خود به فسون در دل من چون بنشاندی زدی بر دل من آتش و در خون بنشاندی گرچه ای پریز دوریت بیقرار و بیشکیبم برکنم دل از تو بس بود هرچه داده ای فریبم من تحمل جفای تو بیش از این نمیتوانم گر فرشته ای دیگر تو را از حریم دل برانم گر فرشته ای دگر تو را از حریم دل برانم.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel Komponenten nachhaltiger Sicherheit in der Region aus der Perspektive des Revolutionsoberhaupts. Weiterhin guten Empfang.
In diesem Beitrag und in der Fortsetzung der Sendereihe Komponenten nachhaltiger Sicherheit in der Region aus der Perspektive des Revolutionsoberhaupts werden die Wurzeln von Krieg und Unsicherheit sowie Sicherheitsbedrohungen und die Rolle der USA bei der Destabilisierung der Region untersucht und die strategische Bedeutung der Perspektive des Oberhaupts bei der Schaffung kollektiver Sicherheit in der Region dargelegt. Vorliegende Dokumente und die jüngere Geschichte der Region zeigen, dass viele der Konflikte und Kriege, die seit 2014 in der westasiatischen Region ausgebrochen sind, in Wahrheit Stellvertreterkriege zwischen Washingtons Verbündeten waren. In einigen dieser Konflikte sind die Amerikaner selbst direkt in die Kriege eingestiegen. Parallel zu diesen Konflikten und Kriegsprovokationen haben die USA riesige Gewinne gemacht, indem sie Waffen und militärische Ausrüstungen in Höhe von Milliarden Dollar an Länder in der Region verkauft haben. Die USA hatten bei dieser Schaffung von Krisen natürlich Verbündete und Komplizen. In diesem Rahmen hat sich Saudi-Arabien im Einklang mit den US-Zielen in der Region an die Seite des israelischen Regimes gestellt. Die zunehmende Verletzung der Rechte des unterdrückten palästinensischen Volkes, Anstiftung zum Krieg und Tötung des jemenitischen Volkes sowie die Versuche einer Normalisierung der Beziehungen zwischen dem israelischen Regime und arabischen Ländern in der Region sind das Ergebnis dieser Zusammenarbeit. Ayatollah Khamenei, das Oberhaupt der iranischen Revolution, schrieb in einer Erklärung, in der diese Entwicklungen analysiert wurden, dass der aktuelle Zustand der Welt und das Kräfteverhältnis zugunsten der islamischen Welt sei und betonte, dass alle muslimischen Staaten und Völker bezüglich der palästinensischen Sache Verantwortung tragen. Er betonte die Notwendigkeit, die Einheit innerhalb der Palästinenser zu wahren und stellte fest, die Achse dieser Einheit sollte der inneren Dschihad und das Misstrauen gegenüber den Feinden sein. Außerdem sollten die Hauptfeinde der Palästinenser, nämlich die USA, Großbritannien und bösartigen Zionisten, nicht die Schütze der palästinensischen Politik sein. Das Revolutionsoberhaupt hob die Bedeutung der Verbundenheit aller Palästinenser in Gaza, Al-Quds, Jerusalem, dem Westjordanland, den Gebieten von 1948 und den Flüchtlingslagern hervor und fügte hinzu: Alle Palästinenser bilden eine Einheit und müssen die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen und sich angesichts der Druckausübungen gegenseitig verteidigen. Er bezeichnete die von den USA unterstützten Versuche des zionistischen Besatzerregimes, die Beziehungen zu einigen schwachen und verachtenswerten arabischen Ländern zu normalisieren, ein weiteres Zeichen der Schwäche dieses Regimes und betonte: Diese Beziehungen werden dem zionistischen Regime nicht helfen. Genauso wie es seit Jahrzehnten durch die Normalisierung seiner Beziehungen zu Ägypten nur schwächer und verletzlicher geworden ist. Ayatollah Khamenei erklärte weiter: Natürlich werden auch jene Länder nicht von dieser Beziehung profitieren, weil nämlich der zionistische Feind nicht nur ihr Eigentum und ihren Boden beschlagnahmt, sondern auch Korruption und Unsicherheit verbreitet. Die Erfahrung der revolutionären Kämpfe der Völker hat gezeigt, dass man, um Entscheidungen zu treffen und gegen den Feind zu reagieren, ihn zuerst kennen und seine Ziele sowie seine Methoden studieren muss, genauso wie seine Schwächen und Stärken. Ein konkretes Beispiel in dieser Hinsicht ist die Geschichte der offenen und verdeckten Unterstützung der Amerikaner und der Saudis für Terrorgruppen und die IS-Terroristen, um die Völker und Länder der Region zu unterwerfen, wie zum Beispiel im Irak, in Syrien, im Libanon sowie in Palästina, im Jemen und in Afghanistan. Tatsache ist, dass die Wurzeln der Kriege und Unsicherheiten in Westasien heute auf amerikanische Politik, Strategien und militärische Interventionen im späten 20. Jahrhundert zurückzuführen sind. Ein Blick auf die politischen Strategien und Pläne des Westens zeigt, dass seit 1997 amerikanische Politiker, Strategen und Kriegsherren die nationale Sicherheitsstrategie der USA für die nächsten 25 Jahre verändert haben, um die Errungenschaften des US-Militärs und der US-Sicherheitspolitik auf der ganzen Welt aufrechtzuerhalten.
Thank you.
Die intervenierende Präsenz der USA in Westasien hat auf verschiedene Art und Weise stattgefunden. Wirtschaftlicher und kultureller Einfluss durch Stützung auf eine überlegene Militärmacht ist eine der wichtigsten amerikanischen Strategien in diesem Zusammenhang. Die Islamische Republik Iran, die sich der regionalen Ziele der USA voll bewusst war, beobachtete aufmerksam die Lage in Syrien und im Irak und stellte sich entschieden dem ungezügelten Wachstum von Gewalt und Extremismus in der Region entgegen. In den Kriegsgebieten zeigte sie ihren Willen, die Unsicherheit in der Region zu bekämpfen. Ayatollah Khamenei beschreibt diese weise Präsenz und sagt, dass Beispiele für die Unbesiegbarkeit des großen iranischen Volkes im Sieg der Islamischen Revolution und in der achtjährigen heiligen Verteidigung sowie im Widerstand gegen alle Verschwörungen der letzten 40 Jahre zu sehen seien, denn das iranische Volk habe sich angesichts verschiedener Verschwörungen und Aktionen der Feinde nie schwach und müde gefühlt und sich nicht zurückgezogen. In der Praxis habe die Islamische Republik Iran gezeigt, dass grundlegende Maßnahmen erforderlich sind, um die Bekämpfung von Gewalt und Extremismus voranzubringen. Iranische Verantwortungsträger haben wiederholt betont, dass die Bekämpfung von Unsicherheit und die Lösung der Gewalt- und Extremismusprobleme von der konstruktiven Zusammenarbeit der Länder in der Region abhänge. Solange die Grundlagen für eine ausländische Militärintervention in der Region nicht aufgehoben würden, sei eine glänzende Zukunft in Frieden und Sicherheit in Westasien undenkbar. Natürlich spielen dabei alle Mitglieder der internationalen Gemeinschaft im Allgemeinen und regionale Akteure im Besonderen eine Rolle und tragen Verantwortung. Um Extremismus und Gewalt zu bekämpfen, müssen sie die Hauptbedrohungen für Frieden, Ruhe und Stabilität in der Region richtig erkennen und sie aus der Region vertreiben. Den Völkern der Region, insbesondere im Irak und in Afghanistan, ist jetzt klar, dass die Behauptung der USA, Sicherheit zu schaffen, eher einer politischen Satire gleicht. Die USA marschierten nach den Terroranschlägen am 11. September 2001 in Afghanistan und dann im Irak ein, aber das Ergebnis dieser Militäroperationen und Besatzung war nicht die Schaffung von Sicherheit, sondern die Schaffung von Instabilität und Zwietracht sowie die Grundlage für terroristische Gruppen. Es ist klar, dass die USA diese Entwicklungen genutzt haben, um ihre politischen Ziele zu erreichen, und in Wahrheit sind sie der Haupturheber für Unsicherheit und die Ausbreitung des Terrorismus in der Region.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.